in dieser Episode.
Ich glaube, das, was Österreich auch so sympathisch macht und lieb sozusagen, ist, dass wir eigentlich voll verfressen sind. Also wir lieben ja unser Essen. Wir können als Schokounternehmen eigentlich nichts tun mit schlechtem Kakao, um daraus gute Schokolade zu machen. Und wenn man das einmal selber gesehen hat, dann willst du auch nicht so arbeiten, dass die Leute, die wirklich einen Großteil von dem Geschmack in das Produkt reinbringen, eigentlich gar nichts davon haben.
Es ist immer so schön, wo man da ein bisschen Sicht hinter ein Produkt kriegt, was man eigentlich alles mitentscheidet, wo man den Griff ins Regal macht, dass man einfach ganz viele Dinge mitgestaltet.
Das ist unser Ziel eigentlich, bewusster Fleischkonsum. Da ist der Konnex zur Schokolade wieder da. Wir wollen, dass man einen Hintergrund anschaut und dass man eine aktive Entscheidung trifft.
Ich weiß immer, dass die Diskussionen momentan sehr viel auf die Teuerungen der Lebensmittel immer fokussiert ist. Aber grundsätzlich beim Lebensmittel zu sparen, finde ich halt immer unglaublich schade, auch für alles, was dahinter liegt.
Kunden schocken oder irgendwie was Neues bringen, soll auch eine Tradition bei uns bleiben. Also uns fallen sicher noch ganz, ganz viele Sachen ein.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maria Fanninger und ich freue mich voll, dass du heute wieder mit dabei bist. Jetzt kurz vor Weihnachten habe ich mir natürlich überlegt, wer soll da mit mir da sitzen und wie könnte es besser sein? Jemand, der was ein bisschen Süße in unser Leben bringt, nämlich the next generation of Zotter, Julia Zotter. Voll schön, dass du da bist.
Hi Maria, danke, dass ich da sein darf. Freue mich voll. Beste Zeit, um über Schokolade zu reden.
Absolut. Wir haben ja schon ein bisschen Schokolade zum Frühstück gehabt, wir zwar jetzt.
Ein ganz kleines bisschen,
also wenn ich heute ein bisschen übermütig bin, ihr wisst, von wo das jetzt kommt. Also unglaublich genial, die Schokolade, wo ich heute wieder reingebissen habe, wieder volles Geschmackserlebnis.
Viel ist ja nicht mehr da von der Schokolade, also genau, das ist ein gutes Zeichen.
Ich habe dafür aufgemacht, ich sage euch, ich sehe es jetzt nicht, aber da ist mindestens 2/3 weg. Ich habe einfach so weiter gegessen, wie wenn ich jetzt... ein Schokoladenbrot in den Händen halten wird.
Man muss die Beweise vernichten.
Genau, ja, unbedingt. Genau.
Einfach einen Schokotürfel überlassen, ist kein gutes Zeichen.
Kein gutes Zeichen und ich hätte jetzt vielleicht einfach die Verpackung gleich verschwinden lassen sollen, so ungefähr. Ich habe vor über 30 Jahren dein Papa kennenlernen dürfen, jetzt nicht so richtig direkt, sondern ich war eigentlich eben in einem Heurigen gearbeitet und habe da gehört sozusagen und der Heurige hat so eine Weinverkostung gemacht und im oberen Gewölbe quasi war der Dad, Josef Zotter, und hat ein Schokoladenbuffet quasi aufgebaut und hat zu jedem steirischen Wein quasi, Repulusk und was weiß ich, was wir da alles gehabt haben, ein Pendant in Schokolade gehabt. Also man ist mit dem Wein aufgegangen und hat sich nachher eine Schokolade geholt und da war voll revolutionär, dass da Schokoladenorten waren, die was dort mal noch nirgends gegeben hat. Und wir haben jetzt gerade uns unterhalten, was das so war. Und das ist jetzt was, wo keiner mehr irgendwie sich denkt, okay, das ist jetzt außergewöhnlich. Das war zum Beispiel eine Chili-Schokolade oder natürlich schon auch so eine Grammi-Schokolade, was da schon wirklich, wo man sich gedacht hat, was tut der da? Voll lässig und voll schön, dass da eigentlich jetzt so eine lässige Familientradition in dem Sinn aufrechterhalten worden ist und jetzt in die nächsten, oder du in die Fußstapfen deines Dads einerseits steigst und andererseits auch gleich wahrscheinlich wieder aussteigst, wenn ich die so wahrnehme, merke, dass da Innovation pur da ist. Und ich glaube, es war voll schön, wenn man einfach mal ein bisschen auch kennenlernt jetzt. Wo hast du die jetzt in den letzten Jahren herumgetrieben, dass du die ganzen Erfahrungen sammelst, die was du jetzt wieder in die göttliche Schokolade da einfließen lässt?
Ja, ich hoffe, du hast dann ein bisschen Zeit.
Ja, natürlich. Wir nehmen uns jetzt Zeit.
Also ich glaube, Kunden schocken oder irgendwie was Neues bringen, soll auch eine Tradition bei uns bleiben. Also uns fallen sicher noch ganz, ganz viele Sachen ein, die das moderne Chili in der Schokolade sind. Oder Grammeln sind eigentlich auch voll traditionell. Jetzt sogar in Süßspeisen fällt mir nur gerade dazu ein. Meine Oma, also Papas Mama, hat als... billigen Nussersatz, Grammeln karamellisiert und in den Strudel rein dann. Und so ist mein Vater eigentlich dann auf die Idee gekommen, hey, die können ja auch in die Schokolade passen. Süßspeisen sind ja früher auch alle in Schweinsfett rausgebacken worden. Die Strauben zum Beispiel, die wird sicher im Heurigen auch gehabt haben. Insofern ist der Sprung gar nicht so weit, aber es ist halt eine neue Kombination mit der Tradition.
Absolut. Wann bist du quasi in den Schokoladentopf dann gefallen, dass du doch das Badovie unbedingt mehr wissen und ich tue mir da Know-how an?
Also der Schokotopf ist tatsächlich recht früh passiert, auch in Real. Meine Eltern haben eine Konditorei gegründet in Graz. Da waren sie sehr jung. Meine Mama war 21, der Papa 26, wollten sich selbstständig machen und haben mit allem gleichzeitig begonnen. Also ich bin im gleichen Jahr geboren worden, wie sie geheiratet haben, wie sie die Firma aufgemacht haben.
Wow.
Also die haben sich alles auf einmal antan. Und mein Bruder ist 11 Monate später auf die Welt gekommen. Also Jungfamilie, Jungunternehmen, also da war wirklich, da ist drunter und drüber gegangen. Also ich bin im Prinzip in der Backstube mit aufgewachsen, weil, also große Wohnung haben wir nicht gehabt, direkt über der Backstube war das und ich war dann halt meistens in der Arbeit irgendwo mit. Und da hat man relativ schnell Zugang zu diversen Schokotöpfen oder Kuchen oder sonst was. Also klingt vielleicht komisch, aber ich bin mit Kuchen aufgewachsen und dann mit Schokolade.
Heaven, werden Sie jetzt
schreckliche Kindheit. Und mein Vater erzählt heute noch gern von einer Situation. Da hat er irgendwie meinen Bruder und mich in der Backstube gehabt und musste uns ruhig stellen, weil er halt irgendwas machen hat müssen und zwei kleine Kinder sind halt nicht unaktiv. Und dann hat er einen Schokotopf zwischen uns beide gestellt. Und ich war schon alt genug, um mit dem Löffel dort reinzufahren und das abzuschlecken und dann wieder reinzufahren. Und ich habe das fein säuberlich gemacht. Aber mein Bruder, der war halt 11 Monate jünger, der war noch nicht so ganz so weit mit der Feinmotorik, hat aber die Schokolade genauso geliebt. Und der ist rein in den Topf, das hat er noch geschafft. Und dann hat er sich das so über den ganzen Mund, übers Gesicht drüber gezogen. Und am Ende hatten wir uns halt beide in die Badewanne stecken müssen. Aber ich glaube, das war so ziemlich der erste Moment, wo wir beide in die Schokolade gefallen sind. Aber es ist schon so, wenn du damit aufwächst, dann gehört es zum Leben dazu. Ich meine, das ist, wir haben ja nicht nur die Konditorei und das Schokounternehmen gehabt, es war auch ein Unternehmen, das nicht unbedingt immer Hochzeiten hatte. Also man hat natürlich auch die Höhen und Tiefen, die Verantwortungen, die Konsequenzen miterlebt, die ein Unternehmen halt so haben kann. Also es ist nicht immer alles super. Einiges ist wirklich super gelaufen. Und insofern ist das Unternehmen oder auch die Schokolade, da wächst man rein und natürlich überlegt man sich auch einmal, möchte ich was anderes machen, möchte ich mir was anderes anschauen. Bei mir war das Astronautendasein. Ich wollte eigentlich Astronautin werden, bis ich fast 14 war, weil ich mir gedacht habe, hey, das wäre mal ganz was anderes und das würde mich voll interessieren. Aber wir sind als Schokounternehmen ja im Prinzip ein Handwerksunternehmen gewesen. Also gar nicht unähnlich an der Küche oder einem Restaurant oder auch einem Tischlereibetrieb. Also da ist es einfach um tolle Umsetzung, innovative Umsetzung von Handwerk gegangen, gute Zutaten zu interessanten Kombinationen zu machen. Für mich ist die Entscheidung getroffen, gefallen weiterzumachen, mit unserer Umstellung damals auf Bio und Fair gekommen. Weil wir waren davor Schokounternehmen ist immer super, aber davor waren wir halt einfach in uns geschlossen als Handwerksunternehmen und danach hat sich unser Horizont erweitert. Da ist es um Umweltschutz gegangen, da ist es darum gegangen, wie wollen wir, dass unsere Zutaten, die wir essen und auch unsere Kunden, angebaut werden, dass die nachhaltig sind, dass die gute Zutaten sind, die wir dann in die Schokolade weiterverarbeiten können. Und da war für uns damals die Biozertifizierung natürlich sehr wichtig, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach, dass es so natürlich wie möglich angebaut wird. Natürlich muss man dann noch einmal schauen, wo man richtig gute Zutaten herkriegt. Und im fairen Handel genau das Gleiche. Da ist es um soziale Gerechtigkeit gegangen. Kakao ist ein ausbeuterisches Business. Also es gibt sehr, sehr viele kleine Bauern auf der Welt, die einfach keine Chance haben, für ihren Kakao einen guten Preis zu erzielen, weil einfach der Markt nicht so aufgebaut ist. Aber wir können als Schokounternehmen eigentlich nichts tun mit schlechtem Kakao, um daraus gute Schokolade zu machen. Und wenn man das einmal selber gesehen hat, dann willst du auch nicht so arbeiten, dass die Leute, die wirklich einen Großteil von dem Geschmack in das Produkt reinbringen, eigentlich gar nichts davon haben. Und so sind wir dann zu einem Fernunternehmen geworden. Und der Horizont hat sich dann also erweitert auf das, was wir tun, soll auch einen Effekt dort haben, wo wir halt die Sachen herkriegen. Und das ist einfach als, ich meine, vor allem als junger Mensch, wenn du in so einem Unternehmen arbeiten kannst, ich habe mir danach nie wieder was Besseres vorstellen können. Sicher, wenn die ESA morgen anruft und sagt, hey, Julia, willst du am Mond eine Schokolade machen? Ich würde es, glaube ich, probieren. Aber abgesehen davon ist es das Geilste und die beste Entscheidung. Und ich habe nie wieder zurückgeblickt. Mhm. Und seither hat sich mein Leben halt, egal wo auf der Welt, um Schokolade gedreht.
Voll schön, wo man da zum Ursprung jetzt hingeht, wo du gesagt hast, nur ein voll hochwertiger Rohstoff kann hochwertigen Schokolade produzieren. Dazwischen ist natürlich nur die Veredelung, die was ganz entscheidend ist, was ich aus dem Rohstoff mache. Aber die Basis ist einmal auf jeden Fall, dass ein voll guter Rohstoff sein muss, dass ein gutes Produkt rauskommen kann. Und wenn ihr oder wie ihr euch da auf die Spuren begeben habt von den Bauern und Bäuerinnen, die euch einen Kakao produzieren, das kann man ja bei euch in der Schokowelt quasi, in der Zotterwelt voll gut in der Erlebniswelt auch beobachten, anschauen. Es macht es greifbar sozusagen fast ein bisschen in dem Sinn. Magst du uns da ein bisschen erzählen, wie geht es dir da vor oder auf was schaut ihr da, wenn ihr die Produzenten auswählt?
Die Welt von Kakao hat sich stark verändert. Also wir sind seit wir selber Kakao verarbeiten zur Schokolade, das war 2006, hat sich viel verbessert in der Kommunikation und auch in der Verbindung. Also 2006 hatten viele Kakaobauern und auch viele Kooperativen noch nicht so den Zugang zum europäischen Markt. Da musste man also wirklich angestrengt suchen und es hat auch nicht viele gegeben, die sowohl Bio als auch fair gemacht haben. Heutzutage ist die Welt viel vernetzter, was super gut ist für die Bauern, weil die Kooperativen können dann auf Messen gehen, die können auf unserer Webseite nachschauen, wer wir sind und uns ein E-Mail schreiben. Wir suchen genauso nach tollen Lieferanten in unserem Netzwerk. Also ich bin mit ganz vielen Schokomachern befreundet, die so wie wir einfach ein cooles Produkt machen wollen und tolle Rohmaterialien nehmen dafür. Das ist sozusagen die Craft-Schokolade-Industrie. Und da redet man auch über Lieferanten gegenseitig. Und man stellt sie einander vor und sagt, hey, aus der Gegend habe ich einen geilen Kakao bekommen, möchtest du den nicht auch haben, damit die ein bisschen mehr abnehmen? Insofern gibt es ganz viele verschiedene Kanäle. Es gibt Messen, man kann auch vor Ort hinfahren, aber dazu muss man natürlich vorher die Leute finden. Das kann über Webseiten gehen, wenn man jetzt sagt, ich möchte unbedingt Kakao aus. Haben wir jetzt noch nicht, aber Papua-Neuguinea haben zum Beispiel, dort gibt es nämlich Kakao. Dann müsste man vorher eine Recherche machen. Und danach schauen wir uns an, wie arbeiten die Leute, wie arbeitet die Kooperative, was hat die für Ziele, was ist deren Mission, wie verstehen die Qualität? Also wir wollen niemanden aufdoktrinieren, wie sie ihren Kakao zu verarbeiten haben. Weil dann wäre es ja ein Kakao, der nicht typisch für die Region ist, sondern etwas, das wir designen. Und so sehen wir die Welt vom Kakao aber nicht. Wir wollen mit Bauern vor Ort arbeiten, die ihren Stil wie ein Weinbauer machen. Also die Bauern haben ja den Kakao, liefern das an die Kooperative und dort passiert die Fermentation und die Trocknung. Und das ist so einer der Hauptprozesse, wo Schokoladegeschmack überhaupt entsteht. Und jede Kooperative hat ihren eigenen Stil, ihre eigene Philosophie und ihre eigenen, Kakaosourcen, wo sie verschiedene Mischungen zusammenstellen, um auf ein Endergebnis zu kommen. Und wir finden das super, wenn wir dann eben mit denen arbeiten können und deren Produkt, so wie sie es am besten herstellen können, dann weiterverarbeiten.
Habt ihr euch die Betriebe zum Teil einfach angeschaut? Wart ihr schon oft vor Ort sozusagen, um wirklich zu schauen, was steckt wirklich dahinter? Weil das ist ja oft auch immer die Angst, was man hat. Es gibt irgendein Label oder sowas und hinter dem Label versteckt sich dann wieder irgendein Wahnsinn. Und in dem Sinn ist glaube ich, voll entspannend, wo man einfach weiß, dass man auch hinschaut.
Voll, ja. Also mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich, also das ist auch eine meiner Aufgaben im Unternehmen oder eine der Dinge, die ich gerne, also ich viel mache, ist Kontakt zu unseren Kakaobauern im Rahmen von Besuchen oder dass man halt vor Ort auch Schulungen macht, in Verkostungsschulungen zum Beispiel, weil viele Leute haben vor Ort nicht unbedingt die Möglichkeit, ihre eigene Schokolade zu kosten. Das heißt, dort mit den Bauern zu arbeiten, das ist wahnsinnig wichtig, wie bei uns auch. Wenn du die Person siehst, mit der du arbeitest oder für die, deren Produkt verkauft wird, dann macht das einen Unterschied. Also jemand, der, sagen wir mal, Zotter kennt als Kooperative, wird uns wahrscheinlich nicht absichtlich irgendeinen schlechten Kakao in den Sack tun, weil da ja ein Gesicht dahinter war, weil wir dort waren und weil wir Verkostung gemacht haben, weil wir mit den Leuten geredet haben. Es ist natürlich so, wir können niemanden hundertprozentig überwachen. Das geht gar nicht. Also jede Kooperative hat zwischen 500 und 2000 Bauernfamilien, die dort Mitglied sind. Das ist schon auch ganz wichtig zu sagen, ein Zertifikat oder ein Label kann nur gewisse Dinge abdecken. Weil alles kann man nicht.
Es ist mehr wie gar nichts.
Auf jeden Fall. Aber das Effektivste, was man machen kann, natürlich braucht man ein Zertifikat, sagen wir jetzt zum Beispiel Fairtrade, die als dritte Partei mal drüber schauen. Die werden nie alles sehen und nie alles wissen, weil bei 2000 Bauern kann man einfach nicht alles kontrollieren. Aber was wichtig ist und was ein sehr starker Hebel ist, wenn, und das ist bei uns ja genau gleich, wenn man ein gutes Geld mit seinem Produkt verdient, dann ist der Anreiz, was mit diesem Geld zu machen, was für die Familie positiv ist, natürlich sehr hoch. Das heißt, ich habe noch nie irgendjemanden getroffen, der gesagt hat, ich will meine Kinder nicht in die Schule schicken. Aber wenn die Leute kein Geld verdienen mit dem, was sie arbeiten, und die Wahl ist zwischen, habe ich jetzt Essen oder kann ich jetzt noch irgendwie mehr in der Landwirtschaft machen und lasse meine Kinder mitarbeiten, weil ich es mir eh nicht leisten kann, sie in die Schule zu schicken, das ist blöd. Deswegen ist so wichtig, dass man im Kakaopreis vor allem einen guten Preis zahlt für eine gute Qualität, damit dieses Rad beginnt sich zu drehen, damit Leute zum Beispiel ihre Kinder in die Schule schicken oder medizinische Versorgung vor Ort haben. Das sind Labels sehr, sehr wichtig, aber gleichzeitig, das ist nicht alles, es muss einen guten Preis geben und dann ist der Anreiz, vor Ort Kinderarbeit zu haben zum Beispiel, einfach viel geringer. Weil wenn ich es mir leisten kann, dass meine Kinder in die Schule gehen, die Leute sind sehr, sehr aufmerksam und ihnen ist sehr bewusst, dass Bildung die Chance ist für die Jugend, mehr zu machen. Mhm. Ob es auf der eigenen Farm ist oder ob sie sich einen anderen Job suchen wollen. Aber das ist der Einstieg.
Mhm. Das ist immer so schön, wo man da ein bisschen Sicht hinter Produkt kriegt, was man eigentlich alles mit entscheidet, wo man den Griff ins Regal macht, dass man einfach ganz viele Dinge mitgestaltet. Und da sind natürlich die sozialen Aspekte ganz groß. Ich finde die ja immer sehr wichtig. Für uns natürlich von Landschaft Leben ist immer einfach neben den sozialen Aspekten natürlich auch wichtig, dass einfach gewisse Produktionen und so weiter aufrechterhalten werden.
Auf jeden Fall, ne? Das hat einen Sinn.
Genau, voll. Und wenn du jetzt so sprichst natürlich vom Kakao, dann geht es bei dir natürlich gleich weiter, wenn man dann die Symbiose quasi dieser Internationalität der Kakaobohne sozusagen mit der österreichischen Produktion verbindet. Das funktioniert ja bei euch auch voll schön und voll gut, weil die Schokolade braucht ja noch ein paar andere Ingredients und Zutaten. Nicht nur die Kakaobohne, wobei das natürlich das Wesen ist von der Schokolade sozusagen. Aber ihr schaut ja auch in Österreich genau, was da an Lebensmittel oder beziehungsweise für ihre anderen Bestandteile da mit einfließen darf in eure Schokolade. Was habt denn ihr so an Produkten, die was euch wichtig sind, dass die von Österreich sind und vor allem auch gewisse Produktionsweisen unterliegen?
Also wir haben mehr als 600 verschiedene Schokosorten, weil Kakao eben so viel Potenzial bietet, Dinge reinzumischen und mit denen das gut funktioniert. Eine Zutat, die natürlich ganz oben auf der Hand liegt, ist Kürbiskerne. Mhm. Wir sind ein steirisches Unternehmen, das heißt, wir haben wahnsinnig viele Kürbiskernschokoladen. Wir haben Kürbiskern-Nougats, wir überziehen Kürbiskerne. Für mich ist der Kürbiskern eigentlich das Kürbiskernöl neben einem Olivenöl das Einzige, was da irgendwie geschmacklich hinkommt, einfach diese Vielfalt, die es da gibt. Ist übrigens auch eine der Sorten, die ich gerne mitnehme, wenn ich zu Kakaobauern fahre, dass sie mal Kürbiskern probieren. Und es ist Wahnsinn, wie das den Leuten schmeckt. Und die schauen das zuerst an und sagen, ja, das ist ja grün, was ist denn das? Aber es kommt überall gut an. Aber in einer größeren Menge macht es ja bei uns auch zum Beispiel das Milchpulver. Also Schokolade muss nicht Milchpulver enthalten, aber Milchschokolade, weiße Schokolade, Fruchtschokoladen und Nougats enthalten eigentlich ziemlich immer Milchpulver, einfach weil man besondere Cremigkeit bekommt. Das ist dann schon eine richtige Menge. Und die bekommen wir zum Beispiel aus Tirol. Das ist so eine Bergbauerngenossenschaft, die heißen Bio vom Berg. Da ist die Durchschnittsgröße von einem Betrieb bei 14 Kühen. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht sehr groß. Und das sind recht viele Bauern, die da zusammenarbeiten. Aber das ist einfach schön. Und gerade in der Schokolade, wir haben so viele Zutaten, so wenig Zeit, über alles zu sprechen, dass man oft zu wenig Möglichkeit hat, auch den Leuten zu erzählen, wo zum Beispiel unsere Milch herkommt. Wir könnten ohne Probleme biozertifiziertes Milchpulver von irgendwoher aus der EU reintun. Und es wird wahrscheinlich den meisten Leuten gar nicht auffallen, weil wir ja gar nicht so richtig drüber reden können, weil einfach so viele verschiedene Sachen sind, die wir Kunden zeigen möchten. Aber für uns ist es das beste Milchpulver. Das ist einfach nicht nur die Produktionsweise, eben Kleinbauernhöfe, wo die Kühe wirklich auch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Individualität genießen können, wo es um die Landschaftspflege geht, wo es um die Herstellung von der Milch geht. Das alles wandert doch da auch rein in das Milchpulver. Und der Geschmack ist einfach besser als jedes andere Milchpulver. Und wir wollen das halt einfach in der Schokolade drinnen haben.
Sehr cool.
Und da geht es ums Prinzip dann.
Das ist voll, voll schön, dieser Zern. Weil gerade jetzt so Produkte wie Milchpulver ist natürlich was, was man international konsumieren kann, weil es einfach gut verschiffbar ist, weil man einfach die Flüssigkeit rausnimmt und somit ist es haltbar und somit ist es auch einfach auf der ganzen Welt konsumierbar sozusagen. Und völlig egal, woher es kommt, also in den meisten, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da große Schokoladeproduzenten große Gedanken machen, sondern da ist der Weltmarkt ist und da wird einfach der billigste Preis sozusagen
bei uns gibt es sogar ein spezielles Herstellverfahren für dieses Milch. Also wir müssen Milchpulver verwenden. Frische Milch kann man nicht in die Schokolade tun, wegen der Feuchtigkeit. Das ist walzengetrocknet. Das ist ein altes Herstellverfahren. Also da wird die heiße, eingedickte Milch über heiße Walzen getrocknet. Mhm. Und Fun Fact, das erzeugt dann eine andere Milchpulverstruktur, also im mikroskopischen Bereich, die einen cremigeren Milchgeschmack in der Schokolade erzeugt. Aber die billigere und schnellere Methode ist Sprühtrocknung. Aber das funktioniert halt nicht so gut mit der Schokolade, also finden wir. Und deswegen, es gibt, glaube ich, noch eine Produktion knapp an der österreichischen Grenze in Bayern, die das noch macht.
Mhm. Wow. Und ist jetzt von den Inhaltsstoffen sind da auch, also weil grundsätzlich ist natürlich jeder Verarbeitungsschritt immer was, wo Nährstoffverlust ist, werden da mehr Nährstoffe erhalten durch das Verfahren?
Das kann ich dir jetzt eigentlich gar nicht sagen. Es ist die schonendere Trocknung, also du hast dann nicht so viel diesen Milchkäsegeschmack, also wenn die Milch stark überhitzt wird zum Beispiel. Aber das ist eine interessante Frage, schaue ich mir gerne an.
Ja. Also wenn du es wissen wollt und uns drunter schreibst, dann werden wir das nachliefern. Aber ja, kann man sich wahrscheinlich, ja, könnte leicht sein. Ja, ja, voll spannend und voll lässig, vor allem, dass ihr euch da so Gedanken macht. Ich glaube, gerade so bei verarbeiteten Produkten ist es halt einfach so, man hat keine Herkunftskennzeichnungsverpflichtung oder sowas. Man weiß eigentlich sehr oft nicht, wo die Sachen herkommen. Das ist natürlich voll lässig, wo man das nachlesen kann, vor allem, wo man sich dafür interessiert. Und vor allem finde ich immer, wo man so Konsumentscheidungen trifft, das ist ja, man schaut, welche Werte sind mir wichtig, was soll drinnen sein, und wo man dann einmal seine Marke entdeckt hat, wo man sich denkt, da vereint sich jetzt einfach voll viel meiner Werte, dann ist es natürlich ein leichtes Einkaufen zu gehen, weil dann kann ich mich einfach voll schnell entscheiden, weil ich weiß, da sind meine Werte drinnen und da greife ich dann hin.
Man hat es ja eigentlich als Kunde auch nicht immer einfach, also man hört das recht oft, ja, der Markt will nichts anderes oder vor allem bei sehr großen Herstellern, man sagt ja, meine Kunden wollen halt nur das und ich deswegen will ich mich nicht verändern oder will ich nichts über die Herkunft sagen oder sonst was. Wo ich mir dann denke, eigentlich ist es ja unsere Aufgabe als Unternehmer oder als Produzenten, darauf zu schauen, dass wenn ich für was stehe, dass ich mir den Hintergrund anschaue und dass ich das auch kontrollieren kann und dass ich das nachverfolgen kann, wo das herkommt. Weil der Kunde soll schon sich auch aufmerksam mit Dingen beschäftigen, aber im Hintergrund, da hast keine Chance, wenn du alles immer bis ins Letzte hinterfragen musst. Ich finde, das ist schon eine Aufgabe von Unternehmern, dass sie auch dafür stehen und das auch machen. Meist machen es halt nicht, weil die Ausrede immer ist, ja, der Kunde will es nicht. Der Kunde will es aber schon, denke ich. Aber halt, es ist sehr, sehr schwierig, durch alles durchzublicken. Da muss man schauen, eben wie es dem Kunden einfacher gemacht werden
kann. Genau, es geht eigentlich um das einfache Zugänglichmachen von den Dingen. Ich finde, dass das eigentlich Markenprodukte immer sehr gut geschafft haben in der Vergangenheit, dass einfach eine Marke für was steht. Durch die Eigenmarken, Handelseigenmarken und so weiter, hat man natürlich ein paar, wo man auch wieder sagen kann, okay, ich weiß jetzt, die Handelseigenmarke steht für gewisse Sachen, aber natürlich jetzt im Preiseinstieg zum Beispiel steht die einfach nur für billig sozusagen, also nur für den Preis. Und dann ist natürlich alles, was dahinter liegt, ist immer variabel, veränderbar und man weiß eigentlich nie genau, ist heute das drinnen, morgen das drinnen.
Deswegen kann es auch nur so billig sein.
Genau, deshalb ist so billig und das ist, glaube ich, schon was man sich immer wieder herholen darf als Einzelner, dass ich da vielleicht dann nicht so viel mitgestalten kann, wenn ich nur dem Preis unterliege. Und ich glaube, ich weiß immer, dass die Diskussionen momentan sehr, sehr viel auf die Teuerungen der Lebensmittel immer fokussiert ist. Und ich denke mir, dass das aber voll wichtig ist, immer wieder herzuholen, dass wir echt eines der reichsten Länder sind, dass es uns extrem gut geht und dass wir, wenn wir zu einem hochwertigen Lebensmittel greifen, vielleicht auf die eine oder andere Sache in unserem Freizeit- und Luxus-Dasein vielleicht verändern müssen. Aber grundsätzlich beim Lebensmittel zu sparen, finde ich halt immer unglaublich schade, auch für alles, was dahinter liegt, für die Leidenschaft, was die Menschen einlegen, für das, dass wir eigentlich einen Produktionsstandort erhalten, dass wir einfach wirklich auch ja, aus dem, was uns zur Verfügung steht, was auszubringen können, das, was uns nährt und eigentlich durch den Tag bringt. Und ich denke mir, kann nichts so wichtig sein wie das. Das muss eigentlich das Letzte sein, wo wir einsparen. Weil das was ist, was uns durch den Tag bringt und auch unser Leben ausmacht. Also irgendwann sind wir das, was wir essen, mehr oder weniger. Weil
ich glaube, das gehört auch irgendwie zur österreichischen Seele irgendwie dazu, oder? Ja. Ich meine, wir sind ja nicht nur klassische Musik und Kunst und Kultur oder Sissi. Ich glaube, das, was Österreich auch so sympathisch macht und lieb sozusagen, ist, dass wir eigentlich voll verfressen sind. Also wir lieben ja unser Essen. Wir
und auch unsere Landschaft. Ja, wenn man bei Eichhunden ist zum Beispiel, ist ja wieder voll schön. Also ich finde das quasi im Süden der Steiermark, also weiter geht es dann fast gar nicht mehr. Oder dann sind wir schon an der Grenze oder so. Aber das ist ein Wahnsinn mit den Weinbergen und einfach auch dieses Erlebnis ist schon wieder genial, wenn du einfach dann siehst, diese Fruchtbarkeit, also ich finde immer, wenn du durch Österreich fährst, du hast einfach in jeder Region immer wieder diese eben fruchtbaren Böden in dem Sinn, dass du einfach siehst, dass da was rauskommt. Also es wird was, eine Wertschöpfung passiert da. Und das ist einfach, das gibt Lebensenergie, weil wenn ich weiß, dass ich aus derer Landschaft eigentlich was generieren kann, was mich jetzt nährt, dann denke ich mir immer, das ist so genial. Und wenn du da runterfährst, ich war vor 4 Jahren bei euch mit meinen Kindern, das hat mir voll getaugt, mal da einzutauchen. Und da kommst du halt hin und das ist einfach schon, es ist ja wirklich es ist eigentlich die zotte Erlebniswelt, wo man bei euch da reinkommt und sofort quasi voll schokoladig abgeholt werden in jeder Hinsicht. Und dann
fängt schon am Parkplatz an.
Ja, genau, Parkplatz ist ein bisschen herausfordernd, manchmal je nachdem, wo du kommst.
Ja, aber ich meine, oft riecht man dort schon den Kakao, also wenn man gerade rösten. Ja.
Genau, darum ist es wurscht, wenn man ein bisschen weitergehen muss. Also wenn man weit wegsteht, macht es nichts, dann ist man nur schneller beim Gehen. Dass man endlich zu dem, der Nase folgend, zu dem kommt, dass man irgendwo reinbeißen kann. Vielleicht gehen wir noch kurz rein, wenn man bei euch einsteigt sozusagen, es habt ihr ja wirklich ein vorher durchdachtes Konzept in dem Sinn.
Also, es freut mich, dass es so ausschaut.
Ja, total. Also ich, essbarer Tiergarten sozusagen und auch einfach, man ist immer im Staunen und Tun und meine Kinder waren da noch ein bisschen jünger, also sie sind voll gefesselt eigentlich und immer wieder, also du gehst durch und du hast immer Impulse und du möchtest eigentlich alles sehen, du möchtest nichts übersehen und dann bin ich natürlich gestrandet in der Wahnsinnskulinarik mit Dortmunds, wo es mir voll taugt hat, eben eigentlich ein eigenes Fleisch, alles herkunftsgekennzeichnet. Ich liebe das, wo ich meine Kinder da sitzen kann in einem Gasthaus sozusagen nachher, wo ich einfach sagen kann, okay, ihr könnt essen, was wollt, weil alles da ist voll gut und wir wissen, wo das Fleisch herkommt und die tierischen Produkte und da, das war für mich einfach das, wo ich, ja, wo man wieder in die Vollen greifen kann, da kann ich richtig zubacken und da können wir dann alles essen. Das war so mein Erlebnis und auch vor allem, dass
die Kinder... Das ist Magen die Grenze.
Ja, genau, die Magen die Grenze, aber das, da geht man nachher wieder eine Runde und dann ist schon wieder Platz für die Nachspeise. Oder für die ist immer Platz wahrscheinlich. In dem Sinn schokoladigst. Und was mir auch voll taugt hat natürlich, dass die Kinder einfach einmal die Gelegenheit haben, auch wirklich einmal Schokolade zu verkosten und jetzt nicht unbedingt nur so eine Zuckerschoko, sondern wirklich auch Schokolade von einem sehr hohen Kakaoanteil, die oben zu essen und so weiter. Und das erlebt man alles. Aber führen Sie mal ein bisschen durch die zarte Erlebniswelt. Du kommst rein und was erwartet
also,
dich?
Ich glaube, das, was die Leute als allererstes sehen, das ist auch die meist fotografierte Skulptur bei uns. Das ist unser Pipi-Man. Den hast du vielleicht noch von der Eingangstür in Erinnerung. Das ist so eine Skulptur von einem jungen Mann, der halt so in die freie Wiese sein Geschäft erledigt. Und ich glaube, das ist ein gutes Symbol dafür, dass wir den Leuten zeigen wollen, hey, ihr kommt jetzt zu einer, die meisten sagen ja Schokofabrik. Wir wollen es halt Schokoladentheater nennen, aber okay. Um einmal die Erwartungshaltung zu zerstören. Zu sagen, hey, viele Leute erwarten jetzt eine Schokofabrik, haben vielleicht schon irgendwelche Vorerfahrungen gemacht, irgendwelche Einstellungen, irgendwas, was sie glauben, dass da jetzt passieren soll. Und dann steht da so eine Skulptur da, mit unserem Logo direkt dahinter, damit möglichst viele Leute ein Foto davon machen. Und wir sagen, hey, ihr wisst es nicht, wir wollen, dass die Leute nicht wissen, was auf sie zukommt, dass sie glauben, dass alles passieren kann. Und dass sie ein bisschen auf der Hut sind sozusagen und aber auch einfach ihre Sorgen draußen lassen. Weil wenn du wohin kommst, wo du sagst, okay, Erwartungshaltung und das erfüllt jetzt eh meine Erwartungshaltung, dann kannst du nie wirklich loslassen, dann kannst du nie wirklich abschalten. Aber wenn du jetzt wo bist, wo du sagst, hey, nur aufpassen, ich will nichts verpassen, ich sehe in jeder Ecke irgendwas, das vielleicht nicht unbedingt Sinn macht, aber wo ich was entdecken kann, dann ist es genau das Mindset, das wir haben wollen. Wir beginnen immer mit einem kurzen Kinofilm, weil einfach Kakao so weit weg wächst und weil es unser Hauptrohmaterial ist, ist uns wichtig zu zeigen, wer sind unsere Partner, wo kommt der Kakao her, was ist uns wichtig eben bei diesen Partnern, was können die gut, wie ist das Leben dort circa so. Die Leute sind ja, also, die sind ja wahnsinnig stolz drauf, wenn der Kakao gut weiterverarbeitet wird und gut behandelt wird, weil du tust da so viel Arbeit vorher an und dann soll am Ende ja auch was Gutes draus rauskommen und das wollen wir einfach zeigen. Und nach dem Kakao-Kino, da kriegt man erst einmal so richtig Hunger, beginnen wir eigentlich mit einer sehr gemeinen Aktion, nämlich als erstes probiert man den puren Kakao. Und es gibt einen Grund, warum man Kakao nicht pur normalerweise isst und das ist, weil er halt keinen Zucker enthält. Absolute Empfehlung, lasst Kinder dort zuerst probieren und schaut euch an, wie das Gesicht dann wird. Ich finde das so lustig, immer zu beobachten.
Ja, voll schön.
Und danach geht es natürlich durch unsere Schokoproduktion, dass man von der Bohne sieht, über unsere verschiedensten Maschinen, wie so eine Schokolade überhaupt entsteht. Man kann ganz viel verkosten. Die erste richtige Schokoverkostungsstation ist natürlich gemein, weil viele Leute nicht wissen, dass es dann noch weitergeht. Also ab dem Zeitpunkt hat man noch mindestens 80% vor sich. Aber die meisten Leute fühlen sich beim ersten Mal schon sehr stark, weil halt die Schokolade da unten, die flüssige, recht gut runtergeht. Aber dann kommen noch zwei Stockwerke. Und ich verrate jetzt nicht zu viel über unsere einzelnen Verkostungsstationen, aber wie vorher schon gesagt, uns ist die Kunst wahnsinnig wichtig, dass man einfach überall was entdecken kann, was oberflächlich vielleicht gar nicht mit Schokolade zu tun hat. Wenn man drüber nachdenkt, dann natürlich schon, weil Geschmack ist auch ein wahnsinnig unterschätzter Kunstsinn. Wir sind so gewohnt, Dinge zu schmecken, genauso wie wir so gewohnt sind, Dinge zu sehen oder zu riechen, dass wir unsere tägliche Umgebung eigentlich selten hinterfragen. Das ist einfach so, weil wir es halt täglich machen, weil wir einem Geschmack nicht entkommen können. Aber wenn man aktiv verkostet, wenn man jetzt irgendwas Neues probiert, was man nicht erwartet hätte, dann schärft man auch wieder mal so seine inneren Sinne und auch seine Ruhe. Man kann sogar Yoga mit Schokolade machen. Vielleicht nicht bei uns auf der Tour, da passiert zu viel, aber zu Hause so zum Beispiel. Und so haben wir halt ganz viele verschiedene Verkostungsstationen. Wir überlegen uns überall immer irgendwie so ein bisschen irgendwas Eigenes damit. Also man isst selten einfach nur Schokolade aus einer Schüssel raus. Man kann unseren Mitarbeitern bei der Arbeit zuschauen. Deswegen heißt es auch Schokotheater, das sind unsere Hauptakteure. Die Handlung ist natürlich die Schokoproduktion. Vorhänge haben wir auch. Also deswegen haben wir uns gedacht, das soll Schokotheater heißen. Auch wenn die meisten eben Schokoladenfabrik dazu sagen. Und so kann man verschiedenste Episoden in der Schokolade sehen und verschiedene Ausrichtungen, auch pure Schokolade oder mit Füllungen. Was ich wichtig finde, ist, und das kann sich jeder mal selber fragen, auch ihr, die dazu hört, mit wie vielen Schokosorten könnt ihr jetzt daherkommen? Also wenn ihr eine Liste schreiben müsstet, schafft ihr mehr als 10 verschiedene Schokosorten. Und dann überlegt euch, kennt ihr diese Schokosorten, kennt ihr die von eurer Kindheit? Warum mögt ihr diese Schokosorten oder warum kennt ihr sie? Und das ist einfach, wir sind so geprägt von dem, was wir in unserem Leben erlebt haben. Wir haben einfach Lieblingsgeschmäcker, sagen wir mal Haselnuss oder Orange oder was auch immer in Schokolade. Und das mögen wir einfach. Und das tun wir eigentlich selten hinterfragen, weil der Großteil vom Markt ja nur darauf ausgerichtet ist, uns das zu geben, was wir eh schon wollen. Dafür sind Marktstudien gedacht, dafür sind Umfragen gedacht. Das Allermeiste zielt darauf ab, meine Erwartungshaltung zu erfüllen, weil da habe ich es einfach mit den Kunden. Aber unser Ziel ist ja eigentlich, diese Erwartungshaltung zu zerstören, weil nur weil ich noch nie eine Gramme Schokolade probiert habe, heißt das ja nicht, dass ich das nicht meine neue Lieblingsschokolade werden kann. Ich muss sie halt einmal probieren und ich muss offen darauf zugehen. Und darum geht's im Schokotheater. Wir haben 350 verschiedene Verkostungsschokos auf verschiedensten Stationen. Schafft eh niemand auf einmal. Mhm. Aber es soll ein bisschen so ein Selbstfindungstrip sein. Wenn ich am Ende weiß, okay, eine Butterkaramell ist immer noch meine Lieblingsschokolade, passt ja eh super, ist eine geile Schoko. Aber vielleicht ist es eben der Hanfnougat, der plötzlich etwas in mir auslöst, wo ich sage, hey, und das ist jetzt mein neues Lieblingsprodukt.
Das ist voll schön, was du sagst, dass im Grunde wird alles so ein bisschen wie so ein Filter quasi zu einer eindimensionalen Geschmacksrichtung hin konditioniert. Und das aufzubrechen ist natürlich voll lässig, weil das heißt eigentlich Vielfalt, das heißt eigentlich Diversität. Und das ist eigentlich, wo man jetzt das Essen hernimmt und wo man sich viel mit Essen auseinandersetzt, auch aus einer physiologischen Sicht zum Beispiel, ist Vielfalt das, was unserem Darm, unserem Körper einfach voll gut tut. Das heißt, wir sollten eigentlich gar nicht alle in diesen Mainstream quasi immer wieder näher zu dem, zu der Eindimensionalität hinkommen, was der Markt vielleicht auch, was einfach ist, weil da brauche ich nicht viel produzieren, kann Masse produzieren und kann, genau, brauche nur einen Mainstream-Bediener. Und da ist natürlich, da brecht sie, das ist wie so eine kleine Bombe. 350 Geschmäcker.
Ein bisschen eine Kalorienbombe, und, aber gut so.
Naja, ich denke mir, ich glaube, dass sowas, vor allem, wenn du in die geschmackliche Geschichte gehst, was ich mir nicht mehr vorstelle, was ist denn das, wenn du jetzt zu eindimensioniert bist, nachher musst du ja extrem viel, oder du kannst irgendwie nicht aufhören, weil die Befriedigung ja nicht kommt, weißt du, weil ja immer das Gleiche ist eigentlich. Wo man sagt, ja, was Süßes, wenn du eben mit Bedacht und wirklich jetzt was geschmackvoll Hochwertiges, wo du jetzt auch geschmacklich einerseits, aber auch jetzt von der Wertigkeit natürlich was anderes in Händen hältst, dann ist nie so, dass du einfüllerst. Weißt du,
das ist, dann genießt man ja bewusst, genau, und das soll man ja eigentlich und, auch, genau, egal
ist,
was wir essen.
Das ist nämlich auch voll cool, man lernt Schokolade zu essen, wenn man bei euch durchgeht. Also in dem Sinn wird immer wieder erklärt, wie soll es denn jetzt eigentlich wirklich die Schokolade, oder wie kannst du es am besten wahrnehmen, wie soll es das auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist ja eigentlich auch was. Schokolade hat ja jetzt aus einer psychischen Perspektive den Anreiz der Haptik, also im Mund, wenn du das eigentlich zerschmelzen lässt am Gaumen, ja. Dann ist das ja eigentlich, das wäre ja wirklich die Geschmacksexplosion oder beziehungsweise das, was uns auch jetzt von unseren Glückshormonen und so weiter voll in Reiz gibt. Und wo wir das jetzt abschlingen, wenn wir eigentlich dann draufkommen, das gibt geschmacklich jetzt gar nicht so viel her, weil wenn ich so eine große Schokolade drauf habe, genau, dann muss ich schnell, ich sage ja immer, wenn es eigentlich Dinge, die was, du merkst eigentlich immer, was eine hohe Qualität hat, wenn du das lange im Mund halten kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendein minderwertiges Junkfood 80 Mal kauen musst, dann überlegst du noch kurz vorm Schlucken, ob du es nicht doch ausspucken sollst. Und in dem Sinn ist auch da, wenn ich eine Schokolade, die jetzt sehr hochwertig ist, am Gaumen wirklich zerfließen lasse, dann nehme ich so viel wahr und dann bleibt so ein kleines Stück so lang in meinem Mund, dass ich gar nicht in der Zeit, müsstest du sonst wahrscheinlich keine Ahnung, eine ganze Tafel Schokolade kannst du verdrücken und hast alles und das geschmackliche Erlebnis. Und das ist schon
ja, das
genial.
Ist, ich nenne das gern Geschmacksbogen. Also wie ein Handlungsbogen, wenn es Theater zum Beispiel, das hat immer so einen Anfangsteil, dann gibt es natürlich den Hauptgeschmack oder die Haupthandlung, die ist natürlich dominant, aber man soll auch immer irgendwie so einen Nachklang haben. Mhm. Und der verändert sich, je nachdem, was man isst. Und das ist, glaube ich, ein guter, wie du sagst, ein eine gute Faustregel generell für Lebensmittel, wenn sie was in dir auslösen oder wenn sie einen Geschmacksbogen haben und nicht immer gleich sind, dann hat das wirklich auch einen Mehrwert.
Voll. Das ist jetzt eine voll schöne Metapher, weil ich finde auch immer, wenn so ein Nachhall ist bei so einem Stück Schokolade, du zehrst ja voll lang davon. Also das ist ja wirklich so, ja. Da ist der schon lang vom Mund weg und du hast nur immer das, du möchtest eigentlich nichts nachtrinken, du möchtest nicht irgendwas nachessen, weil du willst den Geschmack einfach drinnen halten. Das ist ja genau, echt genial. Ja. Und wenn es jetzt, ja, und wenn es eigentlich was ist, wo du denkst, jetzt muss ich gleich was nachtrinken, weil ich eigentlich nur will, dass das weg ist. Und das muss halt leider nur durch meinen Körper, weil ich es jetzt gerade reingeschossen habe und mir gedacht habe, es gibt mir eine Befriedigung. Das ist halt die Schade eigentlich. Und darum glaube ich, dass Schokolade jetzt an und für sich oder so wie ihr das zelebriert, einfach gar nicht der Süßigkeitskonsum ist, wie wir den leider jetzt in der Gesellschaft vielleicht leben, wo wir uns irgendwas einschießen, wo man schon gar nicht mehr merkt.
Wenn man nicht mehr drüber nachdenkt. Darum geht es auch bei uns im S-Bahn-Tiergarten. Du hast den ja vorher genau. Kurz erwähnt. Was hat ein Schokounternehmen eigentlich mit einem S-Bahn-Tiergarten, also einer Landwirtschaft zu tun, wo Tiere herumrennen, die man dann halt auch essen? Also deswegen heißt das ja essbarer Tiergarten. Ich habe schon Leute bei uns gehabt, die glaubt haben, wir haben Schokotiere, die halt irgendwo in der Wiese stehen. Nein, es sind tatsächliche Tiere und alles, was man sieht, wird auch gegessen.
Genau, wie ist das eigentlich entstanden? Warum ist er...
Nein, mein Vater kommt da aus der Gegend. Also da, wo jetzt unsere Schokoproduktion steht, das ist eigentlich sein Heimathaus. Und weil wir nach unserer Pleite mit der Konditorei, in die Zeit ist ja dann auch die erste Schokolade gefallen sozusagen, kein Geld gehabt haben, um irgendwo eine Schokoproduktion aufzubauen, weil in der Konditorei haben wir keinen Platz mehr gehabt. Dann haben meine Eltern eine Zeit lang beides gemacht und wir haben kein Geld gehabt. Also haben wir halt daheim bei meinen Großeltern den Kuhstall ausgeräumt und meine Eltern haben die Hälfte von dem Stall gefliest und das war unsere erste Schokoproduktion. Wir sind ja nicht in die Gegend gekommen. Sie war schon schön, aber eigentlich wollte mein Vater nicht weg von dort, als er jung war. Es war einfach der billigste Platz, um eine Schokoproduktion aufzubauen.
So schön.
Und so hat sich das dann halt entwickelt. Aber mein Vater kommt ja aus einem Hintergrund einer bäuerlichen Familie. Und wir hatten schon immer unsere eigenen Tiere zu Hause.
Obwohl sie einen Stall dann für die Schokolade?
Ja, wir haben daneben einfach einen kleinen Stall gebaut. Und im Haus meiner Eltern, das ist eine halbe Stunde entfernt, haben wir auch Tiere immer gehabt. Also immer unsere eigenen Kühe, auch unsere eigenen Schweine, die wir halt dann auch selber gegessen haben, weil das einfach schon immer wichtig war, dass man ein bisschen da den Connex hat. Und wir sitzen ja im Prinzip auf einem Hügel und direkt daneben ist ein Tal. Und da hat sich die Möglichkeit ergeben, dass wir gerade in der Südoststeiermark, wird bei vielen Hörern und Hörerinnen sicher auch so sein bei euch in der Gegend, gerade viele kleine Landwirtschaften tun sich schwer mit Nachfolgern. Und was passiert dann? Und bei uns gab es da eben die Möglichkeit, dass wir im Tal dort die Nachbarlandwirtschaft kaufen können und haben uns dann überlegt, was machen wir. Wir haben unsere Mitarbeiter gehabt und gesagt, naja, wir wollen unsere eigene Kantine aufmachen und dann wollen wir auch unser eigenes Fleisch in der Kantine haben. Und so ist das Konzept im Kopf immer weiter gewachsen und so ist der essbare Tiergarten entstanden, dass wir das auch zugänglich für unsere Besucher haben. Und da geht es eben darum, einfach um die emotionale Bindung zum Essen. Es ist so einfach, ein Fleisch zu kaufen, das sauber, hygienisch, neutral oder steril abgepackt ist im Supermarkt, wo ich mir nicht vorstellen muss, wie hat das Tier vorher gelebt und wie ist es vorher gestorben. Weil das Fleischbackerl nimmt mir ja das alles ab und da muss ich mir nicht überlegen, wo kommt das her. Aber Fleisch ist wertvoll und ein Tierleben ist wertvoll. Und wenn ich es essen will, dann sollte ich schon, also finde ich oder findet meine Familie, eben diesen Respekt davor haben, dass ich mir überlege, woher kriege ich es. Wenn man jetzt sagt, okay, ich kenne den Hintergrund und das ist okay für mich, absolut kein Problem. Uns ist nur wichtig, dass die Leute eine aktive Entscheidung treffen oder eine informierte Entscheidung. Dafür steht es ihr ja auch. Man soll sich ja informieren und dann seine eigene Meinung dazu bilden. Und deswegen haben wir den Espantiergarten gemacht und dieses Prinzip, schau deinem Essen in die Augen. Weil man hört viel zu oft, dass die Leute sagen, hey, was, dieses kleine Schweineferkel, das ist so süß. Unsere Schweine kommen ja auch immer wieder aus, vor allem die Kleinen kommen unterm Zaun durch. Und dann rennt die Gang halt durch die Gegend und das ist wahnsinnig süß und die Viecher sind einfach wahnsinnig gescheit. Mhm. Und dann hörst du von Leuten, die sind so süß, ich könnte die nie essen. Mhm. Und aber drehen sie sich dann um. Burger. Und naja, bei uns ja auch, aber drehen sich dann vielleicht um und gehen in den Supermarkt und kaufen sich etwas, wo sie vorher sagen, ma, dieses Tier könnte ich nie essen, weil ich es nur einmal gesehen habe. Und uns geht es eben darum, diese informierte Entscheidung heraufzubeschwören. Bei uns gehen viele Leute raus und sagen, ja, ich werde jetzt mehr vegetarisch essen, weil ich mir das Tier angeschaut habe und ich möchte nicht mehr so viel Fleisch essen und wenn, dann bewusst. Und das ist unser Ziel eigentlich, bewusster Fleischkonsum. Nicht einfach nur so, weil es eine Zutat ist, die vielleicht nicht einmal relevant ist in einem Gericht, sondern es soll eine Zutat sein, die einen Wert hat, egal wo sie herkommt. Und da ist der Konnex zur Schokolade wieder da. Wir wollen, dass man einen Hintergrund anschaut und dass man eine aktive Entscheidung trifft. Und wenn man bei uns ein Schwein anschaut, wir hatten früher auch einmal einen Traktor, der mit Frittierfett gefahren ist. Und da hat es im ganzen Tiergarten nach Schnitzel gerochen. Und das ist natürlich wahnsinnig gemein, wenn es dann vor den Schweinen oder auch vor den Rindern stehst und dann denkst, ah, es riecht nach Schnitzel, eigentlich habe ich Hunger, aber du schaust es dir halt an und denkst, okay, du wirst irgendwann einmal ein Schnitzel werden. Dann muss man sich die Frage stellen, wie groß muss der Schnitzel dann sein? Weil der Schnitzel schmeckt ja wirklich gut. Also ist er auch kein Thema, oder einen Burger zu essen. Aber brauche ich wirklich einen Dreifach-Patty-Burger, nur damit es möglichst geil fleischig ist? Oder reicht mir ein Patty mit einem guten Gemüse oder einem guten Salat dazu? Und ich genieße das einfach. Ich glaube, für unsere aller Gesundheit wäre das besser, bewusst und weniger davon zu essen. Eben im Prinzip fast flexitarisch zu sein, also nicht jeden Tag Fleisch zu konsumieren. Und das wollen wir eben zeigen mit dem essbaren Tiergarten.
Also bewusst hinzuschauen ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen überhaupt. Ich finde den Slogan extrem cool, schau dem Essen in die Augen, in jeder Hinsicht, jetzt nicht nur über tierische Produkte, sondern im Generellen einfach, ist ganz, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dies zu tun. Ich finde es immer ganz interessant, dass eigentlich, wenn du am Hof aufgewachsen bist, zum Beispiel am Bauernhof oder irgendwie mit dem zu tun gehabt hast oder schon mal beim Schlachten dabei warst oder Tiere kennst und die werden dann geschlachtet oder so, ich merke das immer wieder, dass eigentlich jetzt am Bauernhof, dass man eine Beziehung zum Tier aufbaut und dann isst man es. Und das ist kein Problem. Und die meisten Menschen, die jetzt keinen Bezug zum Hof in dem Sinn haben oder jetzt auch zur Produktion von Fleisch, die sagen immer, wenn ich das Tier kenne, dann könnte ich es nicht mehr essen. Und eigentlich ist genau, am Hof ist sehr oft umgekehrt. Das ist genau das, was man am liebsten isst eigentlich, wo man einfach eine Beziehung aufbaut hat, wo man weiß, wie das Tier gelebt hat und dann eben auch isst. Und ich finde das schon immer sehr spannend. Wenn du den Bezug natürlich nicht hast, denkst du, wie kann man nur? Und andererseits ist aber genau, man könnte sich auch die Frage stellen, wie kann man nur, wenn ich das Tier kenne, eben das nicht essen und wenn ich es nie kenne, wo ich nicht dann weiß, die Rahmenbedingungen, was dahinter waren und so weiter, dann kann ich es auf einmal essen. Das ist ja eigentlich viel skurriler. Und wir stülpen halt immer irgendwelche so Moralgeschichten drüber, dass man sagt, okay, da geht das, weil da weiß ich es ja nicht. Also wenn ich es nicht weiß, dann darf ich es.
Kann ich ja wegschauen.
Genau, da kann ich wegschauen. Aber eigentlich ist es ja viel löblicher und eigentlich größter Respekt, dass man eigentlich ein Tier begleitet und dann auch
auch wertschätzend
verspeist, genau. Und ich habe das einmal so witzig gefunden, weil ich als Kind bin ich mal auf der Alm gewesen, wo ein Kalb abgestürzt ist und das ist nachher zur DKV geführt worden und da bin ich mitgefahren und da bin ich echt als Kind auch schon und habe das gesehen, wie das eigentlich läuft, wenn das Viech eigentlich nicht verwertet wird. Und da bin ich da gestanden und habe so richtig blauäugig halt einfach als Kind gesagt, du, wenn ich jetzt ein Kalb war, ich tat lieber gegessen werden, wie da jetzt einfach entsorgt werden. Genau. Ja. Und das ist so, das fällt mir jetzt immer wieder voll oft ein, weil ich mir einfach denke, es gibt nichts Wertschätzenderes, wie dass ich die Dinge, die was eigentlich aus dem Leben auszufallen und die was einfach im Kreislauf da sind, immer wieder in Verwendung bringe eigentlich und nicht einfach irgendwo hinschmeiße sozusagen, sondern alles so irgendwie im Kreislauf bleiben. Das ist so immer mein Tun.
Auch das, was das ist auch die ökologischste Arbeitsweise.
Genau.
Nichts wegwerfen, alles verwenden, wenn es irgendwie geht.
Und dann wieder, dann würde alles im Kreislauf bleiben und wir würden halt nichts in dem Sinn verbrauchen, sondern eigentlich alles nur in Gebrauch halten. Das ist eigentlich immer so der schöne Gedanke dahinter. Drum auch, also wie ich mit den Kindern da durchgegangen bin, da habe ich mir gedacht, wie schön ist das eigentlich? Also einfach voll cool, erlebend und dann auch voll genüsslich essen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach, für mich ist dann das Schönste gewesen, dort zu sitzen.
Und soll loslassen können.
Genau, und einfach sitzen und wissen, Urlaub. War cool. Da, ich weiß jetzt, wo das herkommt, voll wertschätzend alles produziert und mit ruhigem Gewissen kann ich da nachher einfach essen, wo ich weiß, wo die Sachen hergekommen sind. Weil da kann ich dem Essen ins Auge schauen und weiß, dass ich da eine Produktion unterstütze, die voll meinen Werten entspricht.
Danke sehr.
Das ist voll cool. Ja. Darum freue ich mich voll, dass wir über die Seite mal reden, weil ich einfach cool finde, dass das
ich habe auch eine sehen soll. Schoko mitgebracht, die beides irgendwie verbindet. Das ist die, ich kann es einmal ganz laut sagen, und alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt es ja vielleicht nicht im Bild, also ihr müsst euch jetzt einfach auf die Stimme verlassen. Es ist eine Hirn mit Ei-Schokolade. Und jetzt, das ist eigentlich ein richtig geiles Experiment, mit diesem Kopfkino zu arbeiten. Weil Gehirn mit Ei werden sicher viele schon auch als Kind vielleicht zu Hause gegessen haben, vielleicht im Übermaß, dass sie es jetzt gar nicht mehr anschauen können. Ich esse es eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
Ich habe das letzte Mal Hirn mit Ei habe ich tatsächlich beim Saudons beim Max Stiegl verkostet.
Ah, da habe ich auch eins gegessen einmal, ja?
Ja, also jetzt ich bereite selber, muss ich ganz ehrlich sagen, Hirn mit Ei jetzt nicht zu, aber auch weil ich gar nicht so einen Zugang zum Hirn habe eigentlich. Muss ich, also jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Schaf oder was kauft, dann kann man maximal die Leber oder Innereien halt.
Ja, sicher, das ist auch etwas, wo man
Hirn mit Ei,
sich das überlegen kann.
Also
ja?
Als Kind immer wieder, aber war jetzt nicht was, wo ich zum
Nachschlag gekommen bin.
Also
die Grenzen, weswegen ich das jetzt erwähne, wir haben auch immer wieder so, wie soll ich sagen, Schokoladen, die nie ein Bestseller werden.
Aber hier aber mit Ei ist trotzdem was jetzt voll, also wird das...
Die Leute reden drüber.
Trauen sie sich zum Wir werden es dann verkosten. Schokolade hier mit Ei. Ich kann mir jetzt Ei eigentlich ganz gut vorstellen mit Schokolade. Ich glaube, das Fleisch jetzt gar nicht so, ist das so dominant? Das war jetzt, kommt jetzt ja.
Also die Schokolade ist eigentlich, wie soll man sagen, so eine Art politische Schokolade. Mhm. Gerade jetzt, wo viel mit KI passiert, wo einfach viel Fake News kursieren, wo einfach so viel oberflächliche Information da ist, die wir eigentlich alle miteinander ein bisschen hinterfragen sollten. Wo man auch ein bisschen vielleicht weg von den Extremen kommen sollte, um wieder mal ein bisschen mehr zu diskutieren, auch mit Leuten, die nicht einer Meinung sind. Haben wir uns gedacht, naja, wir brauchen eine Schokolade, die irgendwas dazu beiträgt. Und mehr Hirn kann die Gesellschaft halt brauchen. Also das war irgendwie so die Projekte, Aufgabe von dieser Schokolade. Nur wie bringt man jetzt das Hirn in die Schokolade? Also wir haben eben unsere eigenen Schweine. Mhm. Wahnsinnig coole Viecher, schöne Gehirne. Und uns geht es ja auch darum, wir wollen zeigen, erstens soll man möglichst alles vom Tier essen oder verwerten. Und zweitens, ein gescheites Viech mit einem tollen Gehirn, das kann vielleicht uns auch nicht schaden. Und wir haben dann das Schweinehirn karamellisiert. Also damit es ein bisschen einen Röstgeschmack hat, ist ein bisschen süß dann sozusagen. Und wer schon mal Hirn mit Ei probiert hat, Hirn wird ja nicht bröckelig, wenn es fest wird, sondern eher, man kann das dann recht gut cremig machen. Also es ist eine Hirncreme. Ja, aber ich finde, also ich mag es ja. Und diese Hirncreme, und keine Angst, das ist nicht viel in dieser Schokolade drinnen, die wird in einem Eierlikör dann gemischt.
Mhm.
Weil natürlich, wir brauchen den Alkohol zum haltbar machen. Mhm. Wir haben jetzt extra einen Eierlikör gemacht mit Birnenschnaps, damit das Hirn in der Birne ist. Also die Schokolade hat viel Herstellungsgeschichte.
Da steht echt was dahinter.
Und die zweite, also ist eine Eierlikörschicht eigentlich. Es ist wirklich nicht viel Hirn drinnen, also es schmeckt nach Eierlikör. Und ich meine, die meisten Leute lieben Eierlikör. Die zweite Schicht ist Brain Food, also Haselnuss-Nougat mit gehackten Nüssen drinnen. Gut für unser Gehirn. Also jetzt, wenn man rein in einer Blindverkostung diese Schokolade probiert, und ihr könnt es mit eurer Familie zum Beispiel daheim ausprobieren, die sich den Podcast vielleicht nicht anhören. Ich habe das gemacht mit Freunden, eine Blindverkostung mit dieser Schokolade und habe natürlich vorher geschaut, dass die das alles essen können. Also mit Veganern oder Vegetariern würde ich das jetzt nicht machen, aber eine Blindverkostung, da habe ich die Leute gefragt, naja, was haltet ihr von dieser Schokolade? Ist das ein Klassiker? Mögen wir die? Und ich glaube, mehr als 90% sagen, hey, das ist einer meiner neuen Lieblingsschokoladen. Also vor allem in der kalten Jahreszeit. Eierlikör und Nüsse ist einfach geil. Also da kannst du nichts falsch machen.
Und es steckt richtig viel Hirn drin.
Ja. Und wenn es den anderen Leuten dann sagst, was es war, die gleichen Leute, die vorher gesagt haben, vielleicht meine Lieblingsschokolade, trauen sich beim zweiten Mal nicht mehr hingreifen. Nur weil sie wissen, obwohl sie vorher gesagt haben, eine meiner Lieblingsschokoladen, dass da ein bisschen Hirn drinnen ist. Und ich glaube, da kann man schon ein bisschen was dazulernen für sich selbst. was eben Vorurteile, was so Dinge, die man halt glaubt, die so gehören, was das eigentlich mit unserem Kopf macht.
Voll. Das ist eh voll schön, dass ihr auch diesen ganzen Kreislauf da auch denkt und wirklich from nose to tail quasi auch verkocht und in sowas ein bisschen lässt und dann so viel dahinter steckt, ist natürlich voll genial. Ihr habt auch Gerichte, die was jetzt eigentlich ein bisschen unkonventioneller sind, Innereien und so weiter. Wie gut wird sowas angenommen?
Also die gibt es bei uns als Specials, bei unserem Hofgrill. Es gibt Leute, die stehen voll drauf, also wenn wir jetzt Blutwurst oder sowas in der Richtung haben und machen. Ich liebe das ja auch.
Christel. Aber das ist was, wo einfach früher einfach was gekocht worden ist. Und das, ich glaube schon, dass es eine Konditionierungsgeschichte ist, oder? Ich weiß nicht, jetzt sagt jeder immer in rein nah und Blutwurst, wow Gott. Und wir haben das halt einfach als Kind gegessen. Wahrscheinlich ist das, oder? Dass man das
ja, sicher. Es ist einfach das Kopfkino, glaube ich auch. Also, weil Blutwurst schmeckt ja super. Es schmeckt ja nicht nach Blut. Also wir haben vor kurzem viel, öfter gibt es zum Beispiel auch Innereien bei uns in der Kantine. Es ist halt leider nicht immer so beliebt. Also wir bieten es halt an, wir haben genug andere Gerichte. Aber vor kurzem hat es wieder mal ein Bäuschel gegeben bei uns. Und ich verstehe, dass man vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen mit Bäuschel gemacht hat, wenn das jetzt irgendwie wirklich nach Eingeweiden schmeckt oder so. Aber unsere beiden Köchinnen haben sich wirklich was angetan. Und das war so ein geniales Bäuschel. Und das hat überhaupt nicht, ich weiß nicht, nach Klischee-Eingeweide geschmeckt. Das war einfach wie Fleischstreifen da drinnen. Und man kann die Sachen einfach gut machen. Und ich finde, dann haben die einfach ihren schlechten Ruf oder ihren schrägen Ruf gar nicht so verdient. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht auch mal wieder mal selber über den eigenen Schatten springen und sich fragen, hey, warum mag ich dieses Gericht eigentlich nicht? Und vielleicht probiert man es dann. Also unseren Mitarbeitern ist es so gegangen. Dann haben sich wieder ein paar hingetraut zum Beispiel, weil sie gesagt haben, okay, steht eh da, so ein kleines Stückchen probiere ich. Und es hat ihnen super geschmeckt.
Manche sagen da, wir kommen nur. Und ich sage immer, im Endeffekt ist so, das ist wieder die Wertschätzung, die ich ein Tier gegenüberbringe, weil ich einfach finde, dass es ein Wahnsinn ist, wo man nur wegen einem Filetstickerl jetzt ein ganzes Viech umbringt. Ich habe jetzt letztens wieder, hat mir der Norbert Macher, der Schlachthofer Große in Österreich, der hat gesagt, er legt oft voll gerne ausgelöstes Schwein hin und zeigt einmal, was so im Lebensmittelhandel dann landet. Also da nimmt er dann das Filetstück und irgendein Kaiserteil und was weiß ich. Und dann auf einmal liegt aber eigentlich die ganze Sau noch da. Ja? Es ist ja alles da, es sind dann so kleine Stickerl, was wir wegtun, weil wir sagen, wir essen das und das nicht. Wie anmaßend eigentlich und wie, wenn wir dann komme ich wieder zu dem Thema, wie schrecklich, dass wir gerade über das reden, dass Lebensmittel so teuer sind. Und dann lassen wir eigentlich von dem ganzen Schwein zum Beispiel mehr als die Hälfte eigentlich liegen und sagen, wir nehmen uns nur die Filetstücke raus oder die Edelteile einfach. Und da finde ich schon voll cool, wo man dann einfach sagt, okay, ich esse Fleisch und deshalb nehme ich auch sowas, neue Geschmacksgeschichten in Kauf für mich, weil ich einfach sage, ich möchte nicht nur der sein, der was sich da die Edelteile rausnimmt, sondern wenn eins geschlacht wird, dann bin ich auch beteiligt, dass ich eigentlich das andere Teil vom Schein auch noch ist. Darum finde ich das voll cool, dass dieser macht es auch mit den Mitarbeitern und so weiter, dass man die da heranführt. Und natürlich ist immer eine Zubereitungsgeschichte, weil wenn du bei Max Stiegl die Sachen isst, denkst du bei allem, okay, ist eigentlich voll wurscht, ich kann beim Herz kosten.
Ich habe gerade rohe Leber zum ersten Mal in meinem Leben probiert. Und
ja, ist Herz zum Beispiel, cool. Also jetzt rohes Herz, Herzchemie macht er da ja. Das ist schon, ich meine, natürlich Wahnsinn, aber das ist eigentlich auch wieder, ich weiß nicht, ich finde es sehr beeindruckend.
Es ist, glaube ich, auch wichtig, diese Extreme zu sehen. Ja. Und dann kann man ja sagen, hey, probiere ich einmal. Ich habe es wirklich gut gefunden. Also,
ja, ich habe jetzt auch bei nichts sagen können, was ja bei keiner Innerei oder was.
Aber dann gedacht, das ist so ein bisschen Entry, dass man sagt, okay, vielleicht mache ich dann nur 60% davon oder koche mein Herz vorher. Aber zum Beispiel der Herzmuskel ist ein richtig tolles Fleisch eigentlich. Da kann man richtig viel machen draus. Ja.
Leber ist super für uns Frauen im Zyklus. Perfekt. Genau. Also, wo man im Zyklus sind quasi und Leber einmal im Monat perfekt für alles, was man Nährstoffe brauchen, was da.
Eben, man muss es ja nicht roh essen.
Genau, man kann es ja voll gut, ich kriegst die Leber voll gut. Mit Buchweizenreis perfekt. die Schokolade Hirn mit Ei hat es quasi geschafft, in den durch voll viel Hirn behirnen, wie das umgesetzt wird und was alles dahinter steckt. Eigentlich ist fast eine Story wert, einfach, dass man da nochmal hingeht und wirklich das herholt, was ich da alles eigentlich gedacht habe, rund um das, wie man Hirn in die Schokolade bringen kann mit Ei, in jeder Hinsicht mit Brainfood und so weiter. Manche Sachen schaffen es bei euch nicht in die Liga des Verkaufs oder zumindest einmal nur kurz vielleicht. Und es gibt so einen Ideenfriedhof bei euch, die ich total genial finde. Was ist das?
Also wir haben einen Schrein ans Scheitern gebaut sozusagen. Und der Ideenfriedhof, der ist auch aufgebaut wie ein richtiger Friedhof. Also es gibt Grabsteine, die schauen halt aus wie Schokotafeln. Also, wo wir die Schokoladen zu Grabe tragen, aber halt auch weiterhin uns an sie erinnern wollen, die halt nicht funktioniert haben. Aber nicht funktionieren ist ein ziemlich breites Spektrum bei uns. Also es gibt die Ideen, die sind nie als Schokolade in Verkauf gegangen, wie Zigarrenbrand oder sowas. Was es tatsächlich gibt als Brand, aber es schmeckt wirklich grauslich. Und dann haben wir das als Schokolade gemacht und haben gesagt, oh nein, sicher nicht, nein. Aber es gibt natürlich wahrscheinlich Leute, die das trinken und sich das irgendwie geben. Ja, ich verstehe es nicht, aber gut. Oder Hummer-Schokolade. Schmeckt eigentlich super. Aber für den Hummerfond, den wir da reintun, müssten wir so viele Hummer schlachten, dass wir uns gedacht haben, na, das ist uns nicht wert. Nicht weil Hummer teuer ist, sondern weil Hummer ein bisschen eine normale Größe haben, eigentlich bis zu 7 Jahre alt werden. Und dann haben wir uns gedacht, ja, da brauchen wir nicht. Hummer ist was Spezielles, das isst man vielleicht ab und zu. Oder halt wirklich, wenn der Anlass gegeben ist, aber das braucht man nicht in die Schokolade reintun. Und dann gibt es da halt schräge Sachen wie Zwiebelkonfit mit Käferbohnen, die in einer Blindverkostung vom Burgtheater als die beste Schokolade herausgekommen ist, aber die nachher keiner kaufen wollte.
Okay.
Also man kann sich vielleicht vorstellen, man hat halt Angst vor so einer Schokolade, obwohl sie geil geschmeckt hat. Steinpilzschokolade.
Und sowas. Ist das anders nennen oder so?
Ja, manchmal ist es eh so. Oder wir haben schon diverse Blutschokoladen gehabt. Und dann gibt es Dinge, die sind einfach, die waren cool. Die Sesam-Sauerkirsch zum Beispiel liegt dort am Friedhof. Die haben wir viele Jahre gehabt. War für viele Leute eine Art Lieblingsschokolade. Und irgendwann haben wir gesagt, na okay, jetzt lassen wir es einmal. Jetzt tun wir was Neues ins Sortiment mit Sesam. Also es ist nicht unbedingt immer nur, dass sie nicht funktioniert haben. Manchmal haben wir uns einfach gedacht, ja okay, wir brauchen ein bisschen einen Wechsel. Und dann lassen wir die halt einmal im Friedhof. Kann aber auch wieder exhumiert werden. Also so schlimm ist nicht.
Oh.
Aber es gibt halt gewisse Dinge, die halt dort liegen. Mittlerweile haben wir keinen Platz mehr. Ja, mittlerweile haben wir keinen Platz mehr. Es gibt jetzt auch einen Urnenfriedhof.
Mhm.
Der ist ein bisschen platzeffizienter. Weil dann braucht man nicht überall die Grabsteine. Und man kann halt runtergehen und sich an die Schokoladen erinnern und sagen, hey, vielleicht war mal auch eine gute Idee dabei, die man wieder aufgreifen möchte. Und es ist einfach so ein bisschen zum Schauen. Und wenn jemand traurig ist, dass die Lieblingsschokolade leider von uns gegangen ist, kann man immer hingehen und einen Blumenstrauß da lassen.
Sehr cool. Also ich finde das so genial, auch von der Perspektive betrachtet, dass man im Leben eigentlich immer wieder mal scheitert mit irgendwas, dass man irgendwas eben zu Grabe tragt eben. Und dass das aber eigentlich meistens die größten Errungenschaften sind, weil alles, was ihr da vielleicht auch ausprobiert, was nachher zu dem geführt hat, dass man sagt, okay, das funktioniert nicht. Aus dem lernt man natürlich wieder, was funktioniert eigentlich und auf was konzentriere ich mich jetzt. Und das ist Resilienz. Und das ist so schön, dass man das auch erlebt. Und genau das ist ein Beispiel dessen, wo man bei euch einfach durchgeht, dass einfach so viel Impulse gesetzt werden und wo man da mit offenen Augen durchgeht, dann hat man einfach für seine Persönlichkeit, ist einfach wirklich ein Tag, wo man viel Erkenntnisse haben kann, wo man einfach erstens viel sieht, viel erlebt, wieder was einordnet, aber auch immer wieder, wo man Impuls kriegt für sich selber, dass man irgendwo genauer hinschaut.
Also gerade beim Ideenfriedhof ist es uns wichtig, den Leuten auch die Angst zu nehmen, also weil man hat ja oft so Angst vorm Scheitern.
Mhm.
Aber ohne Scheitern, Ich weiß nicht mehr, wer mir das mal erzählt hat, aber ich habe das eine richtig coole, ein Verhältnis gefunden. Der hat gemeint, naja, im Geschäftsleben 60-70% der Entscheidungen sollten schon richtig sein. Aber der Rest, das dürfen gut und gerne 20-25% sein, die so lala funktionieren oder vielleicht auch mal schief gehen. Und 10% sollen schief gehen. Weil wenn nie was schief geht, wenn du dir immer sicher bist, dann probierst du nicht so weit an die Grenzen des Möglichen zu gehen, wie du kannst. Aber du kannst denn was nur ausprobieren, wenn du nicht weißt, ob es gut geht oder nicht. Man sollte sich die Frage stellen, wenn alles immer super läuft und alles immer perfekt rauskommt, dann ist man sehr, sehr am sicheren Pfad, was auch gut ist. Aber man wird nie herausfinden, was es da draußen sonst noch gibt und irgendwie was Neues erleben. Und dafür ist der Friedhof eigentlich da, dass man sieht, ja, es muss nicht immer alles funktionieren, aber zumindest hat man es probiert und jetzt weiß man eben, dass Zigarrenbrand einfach grauslich ist.
Und Arbeit wieder irgendwo anders hin. Im Endeffekt ist nur so, ich finde auch, dass da nur Innovation möglich ist, wo man eigentlich auch ein bisschen an die Edges quasi und nicht immer nur an die Safe Side sozusagen.
Ja.
Und da seid ihr voll, immer schon unterwegs. Wie ist das für dich so, dein Dad jetzt? Du bist jetzt gerade in der Übergangsphase quasi, dass das du voll übernimmst. Wie geht's da? Was sind so Dinge, die was du sagst, die mache ich so weiter? Oder was sind so deine neuen Pfeiler, die du einsetzen wirst in der nächsten Zeit?
Also ich bin ja im Unternehmen aufgewachsen und wir sind ein Familienunternehmen und wir haben sehr, sehr klein angefangen. Und das heißt, hat für die ganze Familie immer geheißen, man ist natürlich immer im Unternehmen mit uns dabei. Und das hat sich eigentlich bei mir und auch meinem Bruder und meiner kleinen Schwester immer durchgezogen. Das heißt, für mich ist es jetzt nicht so, als müsste ich jetzt von außen reinkommen und sagen, okay, und jetzt ändere ich alles, weil ich war immer schon Teil von der Familie und vom Unternehmen. Und die Dinge, das haben meine Eltern eigentlich immer super gemacht. Alle Entscheidungen wurden immer in der Familie auch diskutiert. Und auch unter den Kindern sozusagen, wenn wir eine Meinung dazu hatten, dann haben wir immer die Angewohnheit gehabt, die auch zu sagen und an der Entscheidung teilzuhaben. Das heißt, wenn ich Dinge groß ändern will, dann ändere ich sie jetzt, dann habe ich sie vor 5 Jahren schon geändert. Das war immer ein Miteinander und ein Zusammen. Und das ist schon toll, weil so hat man halt auch die Gestaltungsfreiheit, sich selbst einzubauen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Wir sind kein Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, wenn die nächste Generation außerhalb ist und dann irgendwann wieder zurückkommt. Das kann funktionieren, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, dann diesen Übergang zu finden. Und bei uns passiert dieser Übergang eigentlich schon in den letzten Jahren, was auch für unser Team toll ist, weil ich bin ja jetzt die letzten Jahre fix bei uns in Österreich, war ja davor in China, aber auch für Zotter. Und da teilzuhaben. Also es wird verschiedene Eckpfeiler geben, aber wenn man so unsere Firmengeschichte anschaut, wir wissen ja selber nicht, was wir im nächsten Jahr alles so machen. Also neue Innovationen, die kommen wie ein Blitzeinschlag sozusagen und da probieren wir es halt. Es wird bei sehr vielen schrägen Schokoladesorten bleiben. Ich habe einen starken Hang zu Karamell. Ich liebe einfach Karamell in allen seinen Formen.
Go for it, ich liebe es auch.
Man kann so viel damit machen. Ich bin durch meine, also ich habe fast 6 Jahre lang in China gelebt, auch von der chinesischen Küche stark inspiriert. Also keine Angst, bei uns kommt jetzt nicht irgendwas Schräges rein, deswegen. Aber Kochtechniken zum Beispiel, gibt es eine Möglichkeit, aus Schweinsfilet etwas zu machen, mit einer ganz einfachen Kochtechnik, das schaut aus wie Zuckerwatte. Und das ist eine richtig geile Zutat. Man kann mit Fermentation arbeiten zum Beispiel. Es gibt einfach so viele Zutaten, die wir bei uns so noch nicht kennen, die ich gerne ausprobieren möchte oder auch Kochmethoden, die zum Beispiel in China traditionell sind, aber bei uns, glaube ich, einen Mehrwert bringen können. Und dann natürlich, mein Bruder und ich, wir machen es ja gemeinsam. Wir sind so stark in der Firma verwurzelt. Einige unserer Mitarbeiter kennen uns seit Kleinkindalter. Das ist natürlich auch ganz wichtig und ganz, ganz toll für uns und fürs Team, dass wir da so reingewachsen sind. Also sie kennen uns eh schon sehr, sehr gut. Wir sind seit Jahren involviert. Ich habe da jetzt überhaupt keine Angst oder Bedenken, das jetzt zu übernehmen. Und vor allem unsere Eltern sind ja auch noch da. Also es ist bei uns nicht die Situation, dass ich jetzt die Schlösser austauschen müsste, nur um endlich das zu machen, was ich eh schon ewig machen will. Das ist eben, wir sind schon so lange Teil davon, dass es einfach ein Übergang ist und nicht wirklich eine Übergabe. wenn das so Sinn macht.
Voll, absolut, das macht mehr als Sinn. Ich finde es voll schön, dass man das zulässt, also dass die Vorgeneration das bei euch eigentlich auch so zulässt, dass ihr das schon einbringen könnt und immer mit voller Rückendeckung natürlich, weil wenn eigentlich nur wer anderer gerade steht zum Teil, ist das natürlich cool, wo man sich dann ausprobieren darf in sicheren Hafen und dann eigentlich, wo man dann selber übernimmt zur Gänze, dann, dass man einfach auch ja, schon die Erfahrungen hat und nicht mit extremen Konsequenzen immer noch ein schon allein dasteht oder sowas, sondern dann einfach
weiß, ich muss jetzt nicht erst verhandeln. Also,
genau, ja, voll cool, voll lässig. Taugt mir auch voll, ich finde das immer voll schön, auch in unserer Weiblichkeit sozusagen einfach immer wieder Frauen zu sehen, die was so im Leben stehen und so coole Sachen vorantreiben und weiterführen. Das ist schon voll lässig, wo man die als Mensch kennenlernt. Voll gut, das haben wir jetzt voll lässig machen dürfen, ein bisschen in dein Leben eintauchen, ein bisschen Julia Zotter kennenlernen und kann jedem nur empfehlen, dorthin zu fahren, vor allem mit
also Kindern finde ich es extrem Hunger.
Lässig. Ich hoffe, also Hunger. Ich werde jetzt wieder eine Schokolade reinbeißen, ich sage es euch ganz ehrlich, hat mich voll gefreut, dass ihr mit dabei wart.
Ich hoffe, ihr habt jetzt mal naschen.
Eine Süßigkeitlade, wo es euch gerade was rausholt. Voll schön, Julia, danke für die Insights, für die Einblicke in eurer Schokoladewelt und auch für den extrem lässigen Zugang, den ihr habt, der so ganzheitlich ist und einfach so wertschätzend gegenüber der Landwirtschaft per se, jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch einfach da, wo wir unsere Kakaobohnen, die was du liebevoll da umerkennen kannst, auf deiner Ketten herbringt. Und ja, danke dafür und
danke für die Gelegenheit. Und ich habe das voll coole Gespräch gefunden, weil man einfach, und ihr werdet das vielleicht ja auch daheim so erleben, einfach wenn man im Gespräch ist und einfach stimuliert wird und einfach interessante Fragen und neue Gesichtspunkte auch bekommt. Ich finde das total cool.
Cool.
Also ich nehme auch was mit heim. Danke dir, Maria. War voll cool.
Dankeschön, Julia. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr uns noch nicht abonniert habt, dann unbedingt jetzt da, folgt uns und dass ihr ja keine einzige Folge mehr verpasst. Das nächste Mal ist sicher auch wieder voll spannend. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.